the main things that you need to have in a society in order to have a flourishing democracy: a large middle class and an educated populace. So when you look at societies that have tried to become a democracy and they just can't seem to do it, it's because they don't have one or both of those two things. And I personally, if I wanted to really be cynical, I could say that's one of the things the Republicans are trying to do, is to not have an educated populace so that they can do more of what they want.
Fabian, wer gehören wir da?
Christoph, das ist Tammy Johnson. Sie hat 40 Jahre lang Staatskunde unterrichtet an einer Highschool in Wisconsin und sie ist eben erst gerade pensioniert worden. Und sie sagt da, warum sie die Politik der Republikaner in ihrem State als Angriff auf Demokratie versteht. Eben weil eine blühende Demokratie, sagt sie, eine grosse Mittelschicht und ein gutes Bildungsniveau von der Bevölkerung voraussetzt. Und in Wisconsin haben die Republikaner die öffentliche Bildung geschwächt, die Privatschulen gefördert, die Lehrergewerkschaften geschwächt. Und sie sagt, in einer zynischen Lesart könnte man sogar behaupten, die Republikaner wollen eben einfach regieren, ohne dass ihnen die Bevölkerung dreinrede.
Wie bist du auf die Tammy Johnson gestossen?
Tammy Johnson war meine Lehrerin, als ich 1996 und 1997 Austauschschüler war an ihrer Highschool. Ich habe dort Senior Year gemacht und die Highschool abgeschlossen. Ich habe Wisconsin dort als gemütliches Paradies erlebt und inzwischen, ein bisschen mehr als 30 Jahre später, ist es einer der 6 Battleground States, wie man da sagt. Das sind die am härtesten umkämpften Bundesstaaten. Dort, wo im Herbst wird die Entscheidung fallen, ob der Joe Biden Präsident bleibt oder der Donald Trump noch einmal ins Weisse Haus ziehen kann. Und darum habe ich Tammy Johnson wieder getroffen und sie gefragt, was denn mit Wisconsin passiert ist.
Es ist Mittwoch, der 3. April, und bis zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen geht es noch 215 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Heute mit einer Folge aus dem Mittleren Westen. Unser USA-Korrespondent Fabian Fellmann berichtet von seiner Reise nach Wisconsin. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Fabian.
Howdy, Christoph.
Fabian, du nimmst uns heute mit nach Wisconsin, wo du kürzlich gewesen bist. Was ist das für ein Bundesstaat?
Wisconsin ist mitten in den USA. Der Midwest sagt man eben, der mittlere Westen. Es ist am Westufer vom Lake Michigan. Es ist schön hügelig dort, viel Wald, viele Seen und Flüsse und wird häufig ein bisschen als Schweiz von den USA beschrieben. Es hat im 19. Jahrhundert auch viele Schweizer, Deutsche, Holländer und Skandinavier dorthin gebracht. Und dann ihre Nachfahren prägen heute dort die Bevölkerung. Man findet dort so Ortschaften wie New Glarus, Neu Glarus, wo alle zusammen Hösli heissen, wo sie den Ort gegründet haben. Und Wisconsin ist heute noch die Käse- und Bierhochburg von den USA. Übernahme von den Wisconsinites ist Cheeseheads, Käseköpfe. Man kennt am besten neben Käse Miller Bier und Harley Davidson Töff. Die werden in Milwaukee gemacht, der grössten Stadt von Wisconsin. Die Hauptstadt heisst Madison. Und ich habe gesagt, die europäischen Nachfahren prägen den Staat. Mehr als 80% von den knapp 6 Millionen Einwohner sind weiss. Und last but not least, Green Bay Packers aus Green Bay, eine bekannte Footballmannschaft von Wisconsin.
Käse, Bier und Töpf, das klingt für viele schon mal sehr gut. Du hast auch bereits eine interessante Reportage geschrieben über deinen Besuch in Wisconsin. Ich verlinke den Text nochmal im Begleittext zu dem Podcast. Aber jetzt zu Wisconsin. Der Staat ist im Wahljahr ja auch politisch sehr wichtig. Wieso ist das so?
Ja genau, Wisconsin ist einer von diesen 6 wichtigen Swing States. 1996, als ich das erste Mal dort war, hat Wisconsin noch den Bill Clinton gewählt, den Demokrat. Und dann ist Wisconsin eigentlich immer so ein demokratisches Terrain gewesen, Teil von einer Blue Wall, sagt man dem, einer blauen Wand. Das sind die Staaten im Mittleren Westen, die immer für die Demokraten gestimmt haben. Bis 2016 herum, dann hat es plötzlich einen Wechsel gegeben.
Was ist denn passiert?
Ja, da hat Wisconsin überraschend den Donald Trump gewählt. Das ist ein Staat, wo Gewerkschaften eine wichtige Rolle gespielt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders die Lehrergewerkschaft. Und plötzlich haben sich die für Donald Trump ausgesprochen. Und das war eine sehr Überraschung, weil Wisconsin ist eigentlich nicht ein hässiges politisches Klima gewesen, nicht typische Trump-Wähler. Also, ich kann mich zum Beispiel an engagierte Diskussionen erinnern, die wir im Unterricht von Tammy Johnson hatten. Aber wir haben einander damals also nie Schimpfwörter an den Kopf gerührt. Ich habe nicht einmal mehr gewusst, dass mein Wahlkreis, wo ich dort gewohnt habe, sehr republikanisch war. Eigentlich hätte ich mir das denken können, weil es ist doch relativ wohlhabende Vorstadt von Milwaukee. Aber es war halt dann eine andere Zeit.
Eine andere Zeit, die dann aber zu Ende gegangen ist. Und das End, respektive Neuanfang, ist besonders symbolisiert worden durch Fox News, wo 1996 das erste Mal aufs Ende gegangen ist.
Welcome to Fox News Channel.
This is Fox News Now, all the news you need in 15 minutes. Good morning, everyone. I'm Allison Costarini.
And I'm Louis Aguirre. Topping our news this morning.
Das ist der Anfang vom politisch rechtsstehenden Fernsehsender Fox News. Und der hat eigentlich den Beginn von einer neuen Epoche, insbesondere in der amerikanischen Medienlandschaft, symbolisiert. Das ist eine Medienlandschaft, die ursprünglich sehr liberal geprägt ist. Aber jetzt ist es anders geworden. Es hat eine neue Zeit angefangen. Und das ist auch wiederum die Folge von einem politischen Umbruch. Nämlich bei den Zwischenwahlen im Jahr 1994, also zwei Jahre vorher, haben die Republikaner zum ersten Mal seit sage und schreibe 42 Jahren Mehrheit in beiden Kammern geholt, also im Senat und im Repräsentantenhaus. Und der Anführer von dieser republikanischen Bewegung, dieser Roten Welle, wie man gesagt hat, ist der Newt Gingrich gewesen, der künftige Sprecher, Speaker vom Repräsentantenhaus. Und sein Programm hat er genannt Contract with America. Lass mal kurz rein, was Newt Gingrich 1994 bei einem Wahlkampfauftritt gesagt hat, wo er sich auch zu den Medien geäußert hat.
You know, you would have thought, with a positive contract, with positive ideas, with 8 reform steps on the opening day, and with 10 bills, that the press corps would have finally said, what a difference. What a change from 30-second attack ads. But instead, we've had the usual carping, the usual complaining, the usual negativism from an all-too-cynical Washington press corps. One columnist called our contract an airball. Now I recognize, sadly, that the Washington press corps is all too often the Praetorian Guard of the left.
Fabian, was hat uns da der Newt Gingrich gesagt?
Ja, der Newt Gingrich hat da gerade über die linken Medien geschumpfen und hat Korrespondenten in Washington als Prätorianergarde von den Liberalen bezeichnet. Aber er hat gesagt, die Medienlandschaft sei viel zu links gewesen und es ist dann eben der Start gewesen davon, dass die Rechten, die Konservativen ihre eigenen Medien haben davon aufziehen. Ich mag mich noch gut erinnern, wo Fox News auf Sendung gegangen ist. Obwohl in meiner Gastfamilie hat es das nicht gegeben. Fox News ist nur auf Cable gelaufen und bei meiner Gastfamilie, die hat nicht Geld gehabt für Cable. Wir haben nur Antennenfernsehen geschaut. Aber es war damals durchaus ein Thema gewesen. Sie sind dann aber zu spät gekommen, oder? Die haben im Oktober 96 angefangen und der Bill Clinton hat dann gleich wieder gewonnen, die Präsidentschaftswahl.
Trotzdem natürlich, da war undenkbar gewesen, zuerst, dass Fox News wird CNN mehrfach überrunden und heute ist es natürlich so. Aber wer war denn Newt Gingrich und was hat er gemacht?
Der Gingrich ist dann Speaker of the House geworden, also der Anführer der Republikaner im Repräsentantenhaus. Und er hat letztlich es geschafft, als Konservative die Kampagnenarbeit und den Wahlkampf der Republikaner zu professionalisieren. Er hat zum Beispiel unter anderem Latesten in Umfragen, wie er über Demokraten muss reden, damit er bei der Wählerschaft am besten ankommt, und hat dann eben herausgefunden, dass er sie muss beschimpfen als unpatriotisch, als korrupt. Das hat er dann auch gemacht und zusammen mit dem nationalistisch-konservativen Wahlprogramm, dem Contract with America, hat er es geschafft, die Kongresswahlen, die vorher so ziemlich regional geprägt gewesen sind, zu nationalen Wahlen zu machen. Eben mit so einem einheitlichen Programm für die Republikaner, Steuern senken, Staat klein halten, Sozialstaat abbauen. Das war das Programm von Ronald Reagan, aber neu angerichtet und jetzt eben viel schärfer vorgetragen.
Wie erklärt deine frühere Highschool-Lehrerin Tammy Johnson denn den Wandel, der sich ja auch in Wisconsin gezeigt hat?
Das sind zwei Prozesse, die sie beschrieben hat. Das ist einerseits die Machtpolitik der Republikaner, verbunden mit der wirtschaftlichen Liberalisierung, einem Abbau von wirtschaftlichen Regeln. Und dann ist die Neuausrichtung der Republikanischen Partei auf weisse, christliche und konservative Wähler, weil der Gingrich und andere das grösste Potenzial gesehen haben. Und der Tammy Johnson ist dann da selber gegangen, wie vielen Amerikanerinnen, die sich politisch in der Mitte verordnen. Sie haben sich plötzlich bei den Republikanern nicht mehr aufgehoben gefühlt.
Lass uns noch mal kurz hin, was sie gesagt hat.
The story about my aunt, because she was influential in the Republican Party, she got us tickets to see Reagan at the Expo Center in Waukesha.
Tammy Johnson erzählt dann eine Anekdote aus ihrer Familiengeschichte. Sie ist unter Republikanern aufgewachsen. Ihr Vater und ihre Tante waren beide Unternehmer und haben in der Vorstädte gewohnt. Sie sind darum ein bisschen nach rechts gerückt politisch und in der Republikanischen Partei engagiert gewesen. Und ihre Tante hat dann Tickets organisiert für eine Rede von Reagan, von Ronald Reagan, damals Präsidentschaftskandidat. In dieser Rede hat Reagan gesagt, der Staat soll sich aus dem Privatleben der Leute raushalten. Und Tammy Johnson hat dann einen Aufstand, ihn fragen, was er denn über Abtreibungen denke. Schließlich sagt er doch gerade, der Staat soll sich aus dem Privatleben raushalten und warum er denn sich gegen Abtreibungen wendet.
And I got up, I was going to ask a question. I got up to go to the mic and my mom like held me and she's like, what are you doing? And I said, I'm going to ask a question. And I was like 19. She goes, what's the question? And I said, well, I want to know, you know, what in the speech that Reagan just gave, he said that he was so interested in the government staying out of people's lives. So I wanted him to explain his stance on abortion.
Ihre Mutter hat sie dann aber zurückgehalten, hat gesagt, sie darf ihre Tante nicht blamieren am Mikrofon. Und Tammy Johnson erklärt mit dieser Anekdote, wie sie zum ersten Mal verstanden hat, dass sie vermutlich eben bei den Republikanern dann doch nicht am richtigen Ort sei.
That was really the first time that I realized that I probably wasn't going to eventually be a Republican, but while I was in school, I was...
Sie ist dann trotzdem später als Studentin Vertreterin von der Reagan-Kampagne in ihrer Universität. Und wo dann die Partei aber noch mehr nach rechts gerückt ist, noch konservativer geworden ist und Tammy Johnson gleichzeitig nach links gerückt ist, weil sie halt Lehrerin war und dann auch Gewerkschaftsvertreterin an ihrer Schule für die Lehrergewerkschaft, ist dann zur Trennung zwischen ihr und der republikanischen Partei gekommen.
Die Republikanische Partei ist vor allem gegen Gewerkschaften, unter anderem eben auch die Lehrergewerkschaft, sehr gezielt vorgegangen. Das ist ein Teil von ihrer Machtpolitik. Wie ist das in Wisconsin denn abgelaufen?
Es hat etwa zwei Schritte gehabt. Der eine Teil war in den 90er Jahren und dann aber der grössere Teil in den 2010er. Also man hat dort den Lehrergewerkschaft das Recht weggenommen, Gesamtarbeitsverträge auszuhandeln. Und das heisst, dass die Lehrergewerkschaft weniger attraktiv geworden ist für ihre Mitglieder und dann eine Mitgliederschwund gehabt. Und dann ist auch die Krankenversicherung der Lehrer beschnitten worden. Das ist auch zusammengehangen mit der Gewerkschaftsmitgliedschaft. Bei Feuerwehrleuten oder bei Polizisten haben das die Republikaner nicht gemacht. Das heisst, die haben gewusst, Feuerwehrleute und Polizisten wählen uns sowieso. Aber bei den Lehrern haben die Republikaner gewählt, dass die weniger organisiert sind. Es hat zum Beispiel dazu geführt, dass sich Lehrer nicht mehr können früh pensionieren lassen. Und der Scott Walker hat dann das richtig zugeschlagen. Er war von 2011 bis 2019 Governor in Wisconsin. Das hat riesige Proteste ausgelöst in den linken Städten Madison und Wisconsin. Aber letztlich sind die Demokraten dann machtlos gegenüber den Beschlüssen der Republikaner.
Was sind denn die Folgen von dem?
Ja, die Republikaner haben die Mehrheit im Senat und im State House erobert. Das ist das Parlament vom Bundesstaat Wisconsin in Madison, der Hauptstadt. Und die Republikaner haben einfach ein Gesetz bestimmen. Sie haben dann auch die Wahlkreise neu eingeteilt und haben sie so gezogen, dass die Demokraten systematisch benachteiligt worden sind. Gerrymandering sagt man dem, der Begriff ist vielen bekannt. Und von da weg haben sie zwei Drittel Mehrheit auf sicher gehabt und haben eigentlich können schalten und walten, wie sie wollen. Und Wisconsin hat eigentlich schon so ausgesehen, als ob es für die Demokraten verloren wäre.
Gerrymandering hört man viel. Was ist das genau?
Ja, man muss immer wieder den Wahlkreis neu ziehen, wenn die Bevölkerung wächst, weil die Anzahl Sitze im Parlament immer die gleiche ist. Also muss man die neu verteilen. Und eigentlich sollten die Wahlkreise immer so gezogen sein, dass möglichst jede Stimme zählt. In den USA gibt es nie eine Proporzwahl, oder fast nie, muss man sagen. Das heisst, es gibt einen Sitz pro Wahlkreis und wer mehr Stimmen hat, gewinnt den. Und die in der Minderheit sind, die Stimmen, die zählen eigentlich praktisch nichts. Das ist wie in der Schweiz bei der Ständeratswahl zum Beispiel. Und jetzt kann man den Wahlkreis so einteilen, dass die Gebiete, wo zum Beispiel Demokraten, die nicht völlig zerstückelt werden und Demokraten überall in der Minderheit sind und dann zählen die Demokraten Stimmen eigentlich nichts, gewinnen immer die Republikaner. Und genau das haben die Republikaner in Wisconsin gemacht. Und das hat dann lang gehalten, bis der Supreme Court von Wisconsin die Wahlkarte gerade jetzt für verfassungswidrig erklärt hat. Und im Herbst kommt jetzt eine neue Karte zur Anwendung, wo eigentlich beide Parteien wieder etwa gleiche Chancen haben, die Mehrheit zu holen im State Parliament.
Aber Gerrymandering, woher kommt der Begriff?
Das kommt von einem Gouverneur von Massachusetts, der hat Elbridge Thomas Gerry geheißen, anfangs vom 18. Jahrhundert. Und der hat die Idee gehabt, dass man die Wahlkreise könnte so manipulieren könnte. Und hat dann offenbar einen Wahlkreis gemacht, der die Form von einem Salamander hatte. Und daraus hat dann der Boston Globe damals, hat dann Karikaturen dazu gezeichnet, hat daraus Wortschöpfung gemacht, Gerrymandering. Und die ist jetzt auch 200 Jahre später noch im Einsatz.
Was bedeutet das alles für den Joe Biden? Muss er im Herbst das Wisconsin gewinnen, wenn er wieder Präsident werden
will? Ja, also falls der Biden alle klar blauen Staaten gewinnt, die er das letzte Mal schon gewonnen hat, braucht er zusätzlich noch eine von zwei Gruppen von Swing States, sagt man so ein bisschen gemeinhin da in den USA. Das ist entweder alle drei Blue Wall States, das ist der alte Industriegürtel von Wisconsin über Michigan bis Pennsylvania. Oder aber die zweite Gruppe, das ist der Sunbelt, das sind Arizona, Nevada und Georgia. Vielleicht noch North Carolina, alle im Süden. In den Blue Wall States wie Wisconsin wird es in beiden einfacher fallen. Er ist dort besser unterwegs. Dort hat er mehr Chancen zu gewinnen. Im Süden sind die Afroamerikaner und Latinos viel wichtiger und bei ihnen ist der Biden in der Umfrage im Moment nicht sehr gut dran. Aber auch in den Blue Wall States also hat der Biden ein Problem. In Michigan zum Beispiel leben viele arabischstämmige und muslimische Wähler und der Biden, der im Moment so klar auf Seite von Israel steht, im Gaza-Krieg, kommt dort schon ziemlich unter Druck.
Wie sieht das denn Tammy Johnson?
His polls show of all the swing states, Wisconsin, Biden is up by one. And in all the other swing states, it's tied now. So the polling is moving in Biden's direction. And I think a lot of it has to do with that abortion issue. Like just this morning.
Was sagt Tammy Johnson, Fabian?
Ja, Tammy Johnson glaubt eigentlich, dass die beiden langsam zuleiden. Eben gerade in Wisconsin ist jetzt der erste Staat von diesen Swing States, wo er jetzt auch mal bei einer Umfrage tatsächlich in Führung war. Wobei es ist immer noch in der statistischen Fehlerquote drin. Aber sie glaubt, dass bei diesen Vorwahlen noch ein falsches Bild entsteht. Und dass gerade bei dem Thema Abtreibung wieder sehr viel aktueller wird in diesen Monaten. Und dass jetzt wegen diesem Abtreibungsthema gerade ganze Wählergruppen der Republikaner überwechseln zu den Demokraten. Dem sagen die amerikanischen Politikwissenschaftler Realignment. Wir haben schon 2022 bei den Zwischenwahlen erste Anzeichen dafür gesehen, dass so etwas könnte im Gang sein könnte. Die Republikaner hätten dort laut Umfragen sollen gewinnen, haben aber dann überhaupt nicht so stark abgeschnitten, wie das erwartet worden ist, weil sie eben seither in vielen Bundesstaaten Abtreibungen eingeschränkt oder ganz verboten haben. Und vor allem Frauen und junge Wähler geben den Republikanern darum ihre Stimme eher nicht mehr. Zudem führt das Abtreibungsthema dazu, dass Demokraten einfach an die Urne strömen. Die werden wirklich mobilisiert, also es regt die richtig auf. Und wir haben jetzt in mehreren Staaten gesehen, dass Demokraten Unterschriftensammlungen lancieren, damit ihre Wähler im November dann an die Urne gehen und können über Abtreibungen abstimmen. Und das würde eben vermutlich dazu auch führen, dass mehr Wähler von Joe Biden an diesen Wahlen dann teilnehmen. Das Neueste ist jetzt Florida. Da hat der Supreme Court von Florida gerade gesagt, dass wir im Herbst über das abstimmen können. Dann haben wir Arizona und Maryland, New York gibt es Abstimmungen und 7 weitere Staaten laufen auch Unterschriftensammlungen. Und Tammy Johnson sagt, das könnte einen sehr grossen Einfluss auf die Wahlbeteiligung im Herbst.
Aber natürlich weiss auch der Donald Trump, wie heikel das Abtreibungsthema für ihn ist. Er hat darum einen Versuchsballon gestartet und wollte herausfinden, ob die konservative Seite allenfalls an einem nationalen Abtreibungsverbot erst nach der 15. Schwangerschaftswoche könnte zustimmen. Wie ist der Versuchsballon angekommen bei seinen Wählerinnen und Wählern?
Ja, nicht besonders gut. Es ist tatsächlich einfach schwierig, die Abtreibungsgegner auf eine Kompromisslinie zu bringen. Das haben schon verschiedene Republikaner jetzt gemerkt. Oder die Abtreibungsgegner argumentieren ethisch, das Leben fährt mit der Zeugung an. Und dann kommt das Gebot aus dem Alten Testament, du sollst nicht töten. Und das ist dann schwierig zu sagen, bis 15 Wochen ist es noch in Ordnung und nachher nicht mehr, wenn man sagt, es ist grundsätzlich ein Problem. Und wenn der Trump da Kompromiss vorschlägt, dann riskiert er plötzlich wieder die Unterstützung von der Evangelikalen zu verlieren, von den strammgläubigen Christen, weil die wollen den Trump einfach dann wählen, wenn er bei der Abtreibungsfrage eben wirklich konservativ unterwegs ist. Und letztlich lässt das halt nicht besonders viel Spielraum für Komplexität vom Leben und bringt den Trump in Nöte.
Der Trump ist am Dienstag in Green Bay, Wisconsin, auftreten, hat aber nicht über das Thema geredet, sondern über so sein Lieblingsthema, und das ist Grenzpolitik.
I'm here tonight to declare that Joe Biden's border bloodbath, remember they used the name bloodbath, I was talking about something entirely different, but this is a border bloodbath, ends the day I take the oath of office.
Der Trump hat über das Blutbad an der Grenze geredet, das ist natürlich wieder eine typische Trump-Taktik gewesen. Also einerseits hat er den Begriff Blutbad wieder aufgenommen, das hat er vor ein paar Wochen schon gemacht und ist dann hart kritisiert worden für das. Er behauptet jetzt, dass das Zitat sich aus dem Kontext gerissen worden und gleichzeitig sagt er es gerade weiter, dass es Blutbad gäbe, und zwar an der Grenze. Er will damit suggerieren, dass es einen Notzustand an der Grenze gäbe, einen Ausnahmezustand, der für die Amerikaner irgendwie blutige Folgen hat. Und man weiss, dass sehr viel Einwanderung stattfindet. Allerdings ist es nicht so, wie der Trump sagt, dass wegen dem die Verbrechensrate wahnsinnig aufgehen würde.
Aber Tatsache ist, dass das Thema natürlich den Wahlkampf auch wird prägen. Ein Wahlkampf, der eigentlich feststeht, der wird zwischen Donald Trump und dem Joe Biden stattfinden. Die beiden stehen de facto als Kandidaten fest, obwohl natürlich die Vorwahlen noch nicht fertig sind. Sie haben jetzt eben kürzlich in Wisconsin stattgefunden. Was ist da dabei denn noch rausgekommen?
Ja, das, was man erwartet hat, oder? Der Trump ist klar bestätigt worden, der Biden ist klar bestätigt worden, eben auf ihrer Seite. Und trotzdem hat man auch gesehen, wo die beiden ihre Schwächen haben, oder? Also beim Trump hat man gesehen, dass er bei gebildeten und urbanen Republikanern, vor allem bei Frauen, einfach schlecht abschneidet. Also, er ist der einzige Kandidat. Und trotzdem hat er in Milwaukee und in Madison, der Stadt, nur 64% bzw. 74% der Stimmen bekommen. Und selbst Nikki Haley ist zum Teil noch von einem Viertel der Leute gewählt worden, obwohl sie schon gar nicht mehr im Rennen ist. Und bei den Demokraten wiederum hat der Biden 89% der Stimmen geholt. Aber es ist gleichzeitig ein Warnsignal für ihn drin gewesen. Wieder in diesen Städten, Milwaukee und Madison, diesen linken Städten, haben 10-15% der Leute nicht für ihn gewählt, sondern uninstructed eingelegt. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie es in Michigan schon passiert ist. Dort hat es uncommitted geheissen. Das sind Leute, die quasi leer einlegen, der Protestwahl gegen Biden, seine Nahostpolitik. Und das hat bestimmt auch damit zu tun, dass jetzt gerade in Gaza Hilfsarbeiter von der World Central Kitchen getötet worden sind, gerade am Dienstag, bevor die Vorwahl in Wisconsin stattgefunden haben. Und letztlich ist für die beiden auch ein Alarmsignal, also die Wahlbeteiligung ist halb so hoch gewesen wie noch 2020 bei den Vorwahlen. Das hat sicher auch mit dem Regen- und Schneewetter zu tun gehabt, aber eben auch darum, weil die beiden Kandidaten einfach die Leute nicht mehr vom Hocker reissen, die beiden alten Männer.
Man wird es dann sehen, wie es im November ist, wenn es dann wirklich in den Schlussgang geht. Du wirst aber vorher schon wieder nach Wisconsin reisen, Fabian. Wieso?
Ja, die Republikaner haben entschieden, ihre Delegiertenversammlung in Milwaukee abzuhalten. Das ist Mitte Juli und das ist dann, wenn Donald Trump offiziell zum Kandidat gekürt wird. Das ist immer eine riesen Sause mit Hunderten von Journalisten, von Berichterstattung. Das erzeugt viel Aufmerksamkeit für Wisconsin und zeigt auch, dass die Republikaner dem Staat eben durchaus Bedeutung beimessen und sie wissen, so wie der Biden muss Wisconsin gewinnen, muss auch der Trump Wisconsin gewinnen, wenn er wieder ins Weiße Haus will.
Ja, und der Ort, wo der Parteitag stattfindet, ist ja nie eine zufällige Wahl, sondern immer mit politischem Kalkül verbunden. Danke fürs Erste, Fabian. Wir kommen jetzt zum Schluss noch zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Du hast das sogenannte Gerrymandering bereits erklärt. Franziska Schell würde es aber gerne noch etwas genauer wissen. Und sie fragt, wie das denn das kommt, dass als Folge von der Einteilung von diesen Wahlbezirken in den Vorwahlen meistens die extremsten Kandidaten gewinnen.
Ja, es ist auch eine Folge von dieser Einteilung von der Wahlbezirk. Wenn man den Wahlkreis so einteilt, dass die Republikaner einen eindeutigen Vorteil haben, dann findet der Wettbewerb nicht zwischen dem Republikaner und dem Demokrat statt, sondern der Wettbewerb findet dann unter den Republikanern statt. Und dann ist es halt einfach so, dass der seine Basis am meisten mobilisiert, dass der die Leute am meisten aufregt, dass der zuvorderst herkommt. Und das führt dazu, dass die Kandidaten extreme Positionen einnehmen, um eben ihre Wähler aufpeitschen, um die dazu zu bringen, dass die an die Urne kommen. Das haben wir jetzt wieder und wieder gesehen, besonders auf der Seite der Republikaner.
Merci vielmals. Dann komme ich zum Arno Greta und der hat eine Frage zu der Ukraine-Hilfe der USA. Also auch sehr ein aktuelles Thema, wo du gerade heute einen Text dazu geschrieben hast, wo man auf der Website von Tagesanzeiger und allen anderen Mediatiteln wird finden. Die Ukraine-Hilfe ist im Kongress blockiert durch den Speaker, den Vorsitzenden Mike Johnson. Und jetzt die Frage von Arno Greta ist, wieso schliessen sich die gemäßigten Republikaner und Demokraten nicht zu einer sogenannten Koalition der Vernunft zusammen? Sie könnten mit so einer Koalition sogar einen neuen Speaker bestimmen, meint Arno Greta. Was sagst du da dazu?
Ja, also wenn man da mitten im amerikanischen Wahlkampf steckt, wo sich die Republikaner und Demokraten auf einen Eckel geben verbal, kann man sich so eine Koalition von der Vernünftigen nicht gerade vorstellen. Ist eigentlich eine gute Idee. Also zuerst mal blockiert ist die Ukraine-Hilfe, weil der Speaker im Haus, der Mike Johnson, halt sehr viel Macht hat. Der entscheidet über Traktandenlisten. Er hat gerade versprochen, dass er nach der Osterferien würde so eine Abstimmung ansetzen. Die könnte also schon bald sein. Und falls es wieder nicht gelingen sollte, aus irgendwelchen Gründen, könnte es durchaus sein, dass sich dann die gemäßigten Republikaner und Demokraten zusammentun und am Johnson vorbei eine Abstimmung erzwingen. Die Möglichkeit gibt es auch. Ich glaube allerdings nicht, dass es so weit gehen würde, dass sie dann gerade den neuen Speaker wählen würden. Das würde bedeuten, dass die Republikaner im Wahljahr freiwillig das mächtige Amt abgeben und die Demokraten würden übergeben. Das kann man sich dann doch nicht vorstellen.
Aber man sieht, der Einfluss von Donald Trump auf den Kongress ist bereits sehr gross, obwohl er im Moment kein Amt hat. Lieber Fabian, danke vielmals für die Beantwortung dieser Fragen. Wenn Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, auch eine Frage haben, dann schreiben Sie uns doch. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Ich wiederhole, podcasts mit S am Schluss @tamedia.ch. Das wär's für heute, Fabian. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Tschüss nach Washington.
Ciao nach Zürich. Bringe beim nächsten Besuch dann ein bisschen Käse aus Wisconsin mit.
Da freuen wir uns drauf. Auch ein Bier gern. Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast von Tagesanzeiger, Bund, Berner Zeitung, Batz und allen anderen Tamedia-Titeln. Danke vielmals fürs Interesse. Sie hören uns in einer Woche wieder. Dann unterhaltet sich mein Kollege Noah Fendt mit Tina Kempin, unserer neuen Expertin in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Washington D.C. war heute Fabian Fellmann. Für die Produktion verantwortlich ist Noah Fendt in Zürich. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.